Lasst uns die Häupter beugen zum Gebet. Unser gesegneter himmlischer Vater, wir kommen heute zu dir als deine glaubenden Kinder. Wir glauben an das Wort Gottes, dass er uns in seinem Worte verheißen hat. Was wir in seinem Namen bitten, wird er uns geben. Unsere Herzen sind froh über das, was gestern geschah. Wir haben nicht nur die Kranken geheilt gesehen, sondern die mächtige Kraft Gottes wirksam gesehen. Sünder wurden in Heilige verwandelt. Herr, heute sind glückliche Heime und Menschen um des Willen. Wir bitten, dass du heute die Zahl verdoppeln möchtest. Jeder Sünder zum Altar kommt, jeder Kranke geheilt wird. Sprich zu uns durch dein Wort. Nimm uns als deine demütigen Gefäße, während wir versuchen, das Wort Gottes, das Wort des Lebens zu bringen. Du wollest unsere einfachen Bemühungen segnen. Wir danken dir dafür. Amen. Ihr mögt euch setzen. Ich sehe, dass hier auf dem Podium oder auf dem Pult Briefe sind und über die wohl gebetet werden soll. Ich tue es jedes Mal. Ich warte gewöhnlich, bis die Salbung des Geistes im Raum ist, dass ich sie spüre, und dann bin ich sicher, und es ist kräftiger, es dann zu tun. Das hat mit Aberglauben nichts zu tun. Wenn dem so wäre, hätte Paulus Aberglauben gehabt, denn von seinem Leibe nahm man Taschentücher und brachte sie den Kranken. Manche salben sie. Nun, das ist gut, wenn Gott es segnet. Ich bin dafür. Aber wenn ihr die Schrift genau beachtet, Paulus hat die Taschentücher nicht gesalbt. Nein, sie wurden von ihm, von seinem Leibe genommen. Paulus war sehr fundamental in seiner Verkündigung und Lehre. Ich glaube, er nahm es von der Geschichte der Tsunamitin, die zu Elisa ging. Und Elisa gab den Stab seinem Diener und sagte, gehe und lege ihn dem Knaben auf. Elisa wusste, alles, was er berührt hat, ist gesegnet. Und Paulus muss es daher genommen haben. Nun, ehe wir sein Buch öffnen, lasst uns noch einmal den Urheber beten, dass er segnet. Vater, dies ist dein Wort. Wir schlagen die Seiten auf. Öffne du unser Verständnis dafür. Wir bitten dich im Namen Jesu. Amen. Mein Thema heute ist, dass Gott seine Liebe seinem Volke oder durch sein Volk darstellt. Und ich lese den Text aus dem Johannesevangelium, dem 3. Kapitel, dem 16. Vers. Das kleinste, das jüngste Kind in der Sonntagsschule oder im Gebäude sollte diesen Text kennen. Hier steht geschrieben, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dieses ist vielleicht eines der bestbekannten Schriftverse in der Bibel. Wir nehmen Bezug darauf als dem goldenen Text der Bibel. Er spricht von Liebe. Und ich hatte das Vorrecht, das Evangelium zu predigen, auch in vielen Heidenländern. Und ich habe ihre Theorien gehört, aber nie habe ich etwas gesehen, das der christlichen Liebe Gottes vergleichbar wäre. Niemand kann sie erklären. Poeten haben es versucht, Gesangsschreiber, Liederdichter, Prediger, sie alle vermochten es nicht. Ein Poet schrieb wie folgt, wenn das Meer nur Tinte wäre und der ganze Himmel Pergament und jeder Halm auf Erden eine Feder und jeder Mensch von Beruf ein Schreiber, und dann die Liebe Gottes, die von oben herab kam, auszudrücken und niederzuschreiben, dann könnte weder das Pergament reichen, noch die Tinte, auch wenn sie von einem Ende des Himmels zum anderen beschrieben würde. Und dann ein anderer Liederdichter: Seitdem ich im Glauben diesen Strom sah, der aus den Wunden hervorfloss, ist die erlösende Liebe mein Thema gewesen und wird es sein, bis ich sterbe. Wenn eines benötigt wird in der großen universellen Gemeinde Gottes heute, dann ist es Liebe. Wir brauchen all die anderen Dinge nicht so sehr, wie wir meinen, dass wir sie brauchen. All unsere Gemütsbewegungen, Gaben und so weiter, sie sind wunderbar und Gott geben wir den Preis dafür. Aber wenn diese Dinge nicht von der Liebe beherrscht sind, haben sie keine Auswirkung. Liebe ist die größte Macht, die es auf Erden gibt, die den Menschen übergeben oder überlassen wurde. Ein Heim, das nicht von der Liebe regiert wird, ist doch kein Heim. Wenn Frau und Mann einander nicht endgültig lieben, wie können sie dann einander vertrauen? Seht, deshalb meine ich, anstatt dass wir unseren Glauben auf irgendeine Gemütsbewegung oder irgendeine Gabe wie Jauchzen, Zungenreden oder andere Dinge, die wir meinen, als Beweis des Heiligen Geistes zu haben. Diese Dinge sind gut, aber wenn wir zu dem Prinzip zurückkommen, die Liebe als erstes setzen und dann die anderen Dinge, dann würde, so meine ich, die Gemeinde bessere Fortschritte machen. Zuerst kommt Gott und Gott ist Liebe. Liebe ist in zwei verschiedenen Worten und Bedeutungen im Griechischen. Das eine ist Philio, das ist die Liebe, die ihr für eure Frau habt. Agape ist göttliche Liebe. Nun, die Liebe, die ihr für eure Frau habt, und die Liebe Gottes sind so gegensätzlich zueinander. Höret, die Liebe, die ihr zu eurer Frau habt. Wenn jemand eure Frau beleidigt, ihr könntet ihn auf der Stelle erschlagen. Das ist Philio-Liebe. Aber die Agape, die Liebe Gottes, würde auf der Stelle für seine Seele beten. Zwei verschiedene Lieben. Ich bin sicher, dass viele von uns verführt worden sind. Sie haben menschliche Liebe und denken, sie haben göttliche. Die menschliche ist von Eindrücken abhängig. Die Liebe Gottes kommt von Gott in unser Herz hinein. Es ist diese göttliche Liebe, die nichts in Frage stellt, sondern alles glaubt. Die menschliche Liebe richtet, aber die göttliche nicht. Vollkommenes Vertrauen, vollkommenen Glauben, wenn ihr wirklich liebt. Nun, eine solche Versammlung, vor einer solchen Versammlung zu sprechen wie hier, dann mag jemand sagen: Meinst du, dass du nur diesen einen Vers aus der Schrift lesen wirst? Nun, ich sage euch, in diesem Schriftvers ist genügend, um euch in den Himmel oder in die Hölle zu schicken. Und wenn ich die Kraft hätte, dann würde ich ihn in keiner Weise abändern. Denn um des ganzen Geldes willen in der Welt, um König des Universums für 1 Million Jahre zu sein und darin zu herrschen, würde ich nichts von diesem Text abändern. Denn es ist Gottes Wort, das nicht abgeändert werden kann. ganz gleich wie klein es ist, es ist immer dasselbe und hat den gleichen Wert, wie das ganze Buch ihn hat. Eure Handlungen, eure Einstellung, was immer es sein mag, zu diesem Wort wird eure ewige Bestimmung, ist davon abhängig. Seht, diese Schrift ist so wertvoll und genügend, dass wir darüber nachdenken heute. Vor einiger Zeit, ich meine, es war in Louisville, Kentucky, da wurde mir gesagt, dass dort ein kleiner Junge den Speicher aufgeräumt hat. Und er hat all den alten Kram und Zeitungen durchgewühlt und fand dann eine ganz kleine Briefmarke, etwa ein halber Zoll im Quadrat. Und dieser Junge hatte plötzlich zwei Gedanken. Dass der eine war ein Eiscreme und das andere der Briefmarkenhändler dort auf der Straße. Und diese kleine Briefmarke nahm er und darauf stand nur wenig geschrieben. Sie war vergilbt, denn sie war alt. Und dann ist er die Straße hinuntergelaufen zu dem Briefmarkenhändler und fragte, wie viel gibst du mir für diese Briefmarke? Dieser Mann nahm ein Glas, schaute hindurch, sah das Alter und der Junge dachte vielleicht 5 Cent zu bekommen für ein Eiscreme und der Händler sagt, ich gebe dir einen Dollar dafür. Oh, der Junge war überwältigt, nahm diesen einen Dollar für das kleine Stückchen Papier, ein halber Zoll im Quadrat, und der Briefmarkenhändler verkaufte diese Briefmarke eine Woche später für 500 Dollar. Und das Letzte, was ich hörte, war, dass sie eine Viertelmillion Dollar wert ist. Es ist also nicht die Größe einer Sache, sondern das, was darauf geschrieben steht. So ist es mit diesem kleinen Text heute. Es wird uns gelehrt, nicht die großen Dinge sind's, auf die es ankommt, die wir tun, sondern die kleinen, die wir ungetan lassen. Einmal ist berichtet worden von diesem letzten König Georg von England, dass er eine der Städte in Kanada besucht hat und all die Schulen sind herausgegangen, um den König, während er vorbeizieht, zu sehen. Und die Lehrer gaben den Schülern frei und jeder Schüler hatte eine kleine Flagge, um zu Ehren des Königs sie zu schwenken. Und wie sehr mochten sie es, ihm ihre Treue auf diese Weise zu bezeugen, dass sie diesem großen Reich unterordnet sind. Und dieser König ist vorbeigefahren und die Kinder haben alle ihre Fahnen geschwenkt und eine Bewegung war doch in ihnen, dieses Erlebnis mitzumachen. Und dann, als die Straßen alle leer wurden, suchte eine Lehrerin ein Kind, ein Mädchen, das nicht zurückgekommen war. Und die Lehrerin ging durch die Straßen, rief ihren Namen. Und dann sah sie dieses Mädchen an einem Telefonmasten gelehnt. Und sie ging zu diesem Mädchen. Und wie ihre Mutter es getan hätte, tat sie es und sagte, Liebling, warum weinst du? Und sie schaute, die Tränen liefen ihr herunter auf den fetten Wangen. Und sie fragte, hast du deine Fahne nicht geschwenkt? Ja, ich habe mit der Fahne geweht. Und dann fragte die Lehrerin, hast du den König nicht gesehen? Und sie sagte, ja, Lehrerin, ich habe den König gesehen, aber ich bin doch so klein und der König konnte mich nicht sehen. Nun, es ist doch ganz anders mit Jesus, ganz gleich, wie gering, wie klein du bist und was du in seinem Namen tust, er weiß darum. Es mag unscheinbar erscheinen, aber wenn es in seinem Namen getan worden ist, ungeachtet, wie gering es sein mag, er sieht es. Er sagte, und wenn ihr nur einen Becher kalten Wassers gebt, einem meiner Jünger, weil er ein Jünger ist, dann sprach er, wahrlich, wahrlich, es soll euch belohnt werden. Seht, es sind nicht die geringen Dinge, oder die wir gering anschauen. Der Herr sieht auch die geringen Dinge. Ich bin darüber so froh, seid ihr's nicht auch? Er sieht auch die geringen Dinge, die wir tun. Und dieser kleine Schrifttext, wenn er richtig aufgenommen wird, dann wird er sich auswirken. Während der Zeit der Revolution wird uns berichtet, dass ein Soldat vor das Kriegsgericht gestellt wurde, weil er etwas Kriminelles getan hatte. Und dann sollte er standrechtlich erschossen werden. Und irgendjemand begab sich zum Präsidenten und bat um sein Leben. Und der Präsident nahm einfach ein Stück Papier, das er gerade dort hatte, und schrieb, ich verzeihe diesem Mann, unterschrieb Abraham Lincoln. Und dieser Bekannte nahm diesen Zettel in die Zelle und sagte, du bist frei. Und dieser Mann schaute auf den Zettel und sagte, das ist doch nicht offiziell, ich glaube es nicht. Und er lehnte es ab, weil es auf einem kleinen Stückchen Papier geschrieben stand und nicht auf einem großen Briefbogen mit dem Briefkopf des Präsidenten. Am nächsten Tag starb der Mann, wurde standrechtlich erschossen und dann stand's in der Zeitung, und diese Entschuldigung, die der Präsident unterschrieben hatte, und es hieß, der Mann wurde erschossen, obwohl der Präsident ihn begnadigt hatte. Und es gab, oder die Geschichte kam vor das Bundesgericht, und dann kam der Satz, eine Verzeihung ist keine Verzeihung, es sei denn, sie wird als Verzeihung angenommen. Seht, Johannes 3, Vers 16 ist eine Verzeihung für jeden Frau, für jeden Mann, für jedes Kind, für jeden Jungen auf Erden und Mädchen. Aber wenn ihr sie nicht annehmt in der Weise, dann gilt sie euch nicht. Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Welch eine Verzeihung der gefallenen Nachkommenschaft Adams für alle, die es annehmen möchten. Es ist eine freie Verzeihung für euch und für mich. Oh, die Liebe, die Gott hat. Liebe ist eine mächtige Kraft. Und wenn die Liebe sich auswirkt oder dargestellt wird und zum Ende ihrer Kraft kommt, dann wird souveräne Gnade übernehmen und das, was ausgesagt wurde, in Erscheinung treten lassen. Deshalb sind wir heute hier, weil Gott die Welt so sehr geliebt hat. Seine Liebe ist der Welt dargestellt worden und der Erlöser kam. Gott wollte euch gesund sehen. Es sollt euch wohl ergehen. Seine Liebe hat die Versöhnung bereitet, um eure Sünden hinwegzunehmen. Es war die Liebe Gottes, die ihn dazu bewogen hat. Liebe ist eine mächtige Kraft. Eine Mutter wird in die Flammen eines Feuers hineinrennen, um ihr Kind herauszuholen. Oh, die Liebe ist mächtig. Die Liebe wird bewirken, dass ihr Vertrauen habt. Ihr könnt zu der größten Kirche hier in einer der Provinzen dieses Landes gehen und zu ihr gehören und vielleicht ein festes und unterstützendes Mitglied in einer dieser größten Kirchen sein. Aber dann tut ihr Dinge, die ihr nicht tun würdet, wenn ihr irgendwo zu einer kleinen Mission gehören würdet, die nur geringschätzig betrachtet wird. Seht, Liebe hat keine Furcht. Die Liebe treibt die Furcht aus. Und ich hab's in meinen Versammlungen beobachtet, wenn ich für die Menschen bete. Eines der größten von dem, was ich finde, ist Furcht. Und Furcht ist ein Mangel an Vertrauen. Wenn ihr Mangel an Vertrauen habt, dann fürchtet ihr. Aber Liebe treibt die Furcht aus. Und so möchte Gott es mit seiner Gemeinde. Nicht so viele feste Mitglieder, sondern Glieder, die treu, die wahrhaft, die ihm glauben. Zum Beispiel, meine Frau ist ja irgendwo im Gebäude. Ich liebe sie mit ganzem Herzen. Und wenn ich mich bereite, nach Übersee zu gehen, und was wäre, wenn ich sie beim Arm nehme und sage, Mrs. Branham, ich gehe jetzt nach Übersee, habe du keinen anderen Mann. Und wenn ich höre, dass du mit irgendeinem Mann geflirtet hast, wehe dir, wenn ich zurückkomme. Und dann würde sie mich beim Kragen nehmen und sagen, mein lieber Mann, auch dir möchte ich etwas sagen. Wenn ich höre, dass du mit einer anderen Frau ausgegangen bist, wehe dir, wenn du zurückkommst. Wäre das ein Heim? Aber machen wir es nicht so mit Gott? Wir haben gesetzliche Vorschriften, die wir uns gemacht haben. Was tue ich, wenn ich nach Übersee gehe? Ich liebe meine Frau. Und solange ich sie liebe, habe ich Vertrauen zu ihr. Wir knien nieder, beten zusammen. Die Kinder sind um uns herum. Sie bitten, Herr, bewahre Daddy, bringe ihn zurück. Und ich bete für sie. Ich erhebe mich und küsse sie alle und sage auf Wiedersehen. Und damit ist es in Ordnung. Dann denken wir nicht mehr darüber nach. Und wenn ich nach Übersee gehen würde, und wenn ich wüsste, dass ich in Schwierigkeiten käme und ein miserabler Mann sein würde, aber wenn ich dort wäre, ganz gleich, unter welchen Umständen, und ich wüsste, ich könnte sie hintergehen, und es ihr dann sagen und wüsste, sie würde mir vergeben, würde ich es trotzdem nicht tun, weil ich sie um nichts verletzen möchte. Nein, das möchte ich nicht. Auch wenn sie mir vergeben würde. Nein, ich möchte sie anschauen können. Ich sage euch, wenn die Liebe Gottes in euer Herz kommt, wird's euch dahin treiben und dazu anleiten, zu tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Ihr würdet nichts tun, um ihn zu verletzen. Seht, auch wenn die Menschen sagen, ihr seid engstirnig, ihr seid dies oder jenes. Nein, in der Liebe Gottes würdet ihr nichts tun, was ihn verletzen würde. Ihr habt ja ewiges Leben. Ihr glaubt ihm, aber glaubt ihr ihm wirklich voll und ganz? Seht, Gott stellt seine Liebe dar und Gott macht aus euch, was ihr seid. Oh, es sind so viele Dinge, die ich darüber sagen könnte. Jetzt möchte ich ein wenig preisgeben, wie man es wohl vor einer solchen Versammlung nicht oft tut. Aber ich möchte euch etwas aus meinem inneren Glaubensleben mitteilen. Ich meine, dass es jetzt angebracht wäre. Viele Menschen fragen sich, was in den Versammlungen geschieht. Sie meinen, es ist irgendeine besondere Gabe. Nein, nicht nur das. Es ist Liebe, Christus zu lieben. Und das müsst ihr von Herzen tun. Ich habe gesehen, dass die grausamsten Teufel überwältigt wurden und dass sie sich niederwerfen mussten in der Gegenwart der Liebe Gottes. Die Liebe treibt die Furcht aus. Es ist ja ein Zeugnis, das ich schon gegeben habe von Portland, Oregon. Ich predigte über den Glauben und ganz plötzlich kam ein großer, starker Mann, mindestens 250 Pfund wiegend. Und ich dachte, er ist irgendein Botschafter, der was sagen wollte. Und plötzlich sah ich, wie etwa 150 Prediger von der Plattform verschwunden waren. Und ich schaute und sah, dass etwas mit seinem Verstande nicht stimmt. Er hatte gerade auf der Straße einen Prediger zusammengeschlagen, hatte seinen Knochen gebrochen und in der Gosse liegen lassen. Und etwa 6000 Menschen waren gegenwärtig in der Versammlung. Und dieser Mann kam auf die Plattform und sagte, du Heuchler, du stellst dich selbst als ein Knecht Gottes dar. Ich werde jeden Knochen in deinem Leibe brechen. Ich habe damals 128 Pfund gewogen und er hat vielleicht 250 gewogen und war sehr groß. Er war physisch sehr wohl imstande, das zu tun. Ich wusste Besseres zu tun, als etwas zu sagen, denn er war physisch imstande oder in der Lage. Aber ich schaute den Mann an. Dann geschah etwas. Oh, wenn es immer geschehen würde, anstatt dass ich oder außer mir geraten wäre und die Polizei gerufen hätte, habe ich ihn geliebt. Ich dachte, dieser arme Mann, der will mir doch nicht wehtun. Es ist der Teufel in diesem Manne. Er möchte mich verletzen. Dieser Mann hat vielleicht eine Familie, möchte lieben, möchte essen und leben wie alle anderen Staatsbürger. Aber es ist der Teufel in ihm, der das tut. Oh, ich dachte, du armer Bruder. Und er kam näher zu mir und sagte, ich werde dir zeigen, ob du ein Mann Gottes bist oder nicht. Und alles war stille, ganz stille. Und ich hatte gerade vorhin zwei Polizisten in dem Vorraum zum Herrn geführt und sie liefen zur Plattform, wollten den Mann packen. Ich winkte ab und sagte, nein, es ist keine Sache mit Fleisch und Blut. Und er kam direkt vor mein Gesicht, Herr Zogmann, und spie mir ins Gesicht und sagte, du Schlange im Gras, ich werde jeden Knochen in deinem Leibe brechen und dich inmitten der Versammlung hineinschleudern. Und ich habe kein Wort gesagt. Aber ich habe mich nicht gefürchtet, genau wie ich jetzt hier stehe. So stand ich da völlig furchtlos. Was war es? Es war Liebe. Ich ging nicht dorthin nach meinem eigenen Willen. Gott sandte mich dorthin. Er hat für mich zu sorgen, während ich dort bin. Und ich schaute diesen armen Mann an. Und jetzt erhob er seine große Faust. Etwa 6000 Menschen saßen da, hielten den Atem an. Und dann hörte ich eine Stimme, das heißt, ich hörte mich selber sagen, als wär's meine eigene Stimme, die sagte, er wird zu deinen Füßen niederfallen. Und ich hab's ausgesprochen und er sagte, ich werde dir schon zeigen, zu wessen Füßen ich falle. Und dann erhob er seine Faust, seine Augen traten ein wenig hervor. Und während er die Faust ganz hoch erhoben hat und zuschlagen wollte, fiel er zu Boden und die Polizei direkt auf meine Füße. Er drückte mich mit seinem Leibe zu Boden an den Füßen. Die Polizei musste ihn nehmen, ehe ich einen Schritt machen konnte. Seht, und ihr wisst ja, ich bin viel herumgekommen. Ich war in Indien, im Hinduismus und die Herausforderung, der Teufel, der Hexenmeister und so weiter. Oh, wenn ihr ihn liebt, bleibt keine Furcht übrig. Vor einiger Zeit, nur einige Wochen zurück, dort in Alt-Mexiko, waren wir in einer Stierkampfarena und überall konnte kein Platz mehr gefunden werden für all die Volksmengen. Dann gingen wir auf das freie Gelände, weil so viele Menschen zusammenströmten. Und immer mehr Menschen kamen, obwohl es furchtbar regnete. Und an dem Abend, beziehungsweise an dem Abend vorher, ihr wisst ja, dort sind die Menschen schon vormittags um 9 Uhr gekommen, um abends an der Versammlung teilzunehmen und warteten bis abends um 9 Uhr an demselben Tage. Was werden sie tun am Tage des Gerichts gegenüber einer selbsterwählten Christenheit hier, die noch nicht mal die Tür hier aufmachen würde, um hereinzukommen? Und Bruder Moore stand dort. Es regnete in Strömen und immer wieder sagt er mir, hör mal, in der Gebetsreihe geht doch etwas vor sich. Und ein mexikanischer Prediger aus Kalifornien, Mr. X. Espinosas, und er hatte ja die Gebetskarten ausgegeben und auch er kam zu mir und mein Junge kam zu mir und sie sagten, dort ist eine Frau mit einem toten Kind, das heute Morgen starb. Und sie geht über die sitzenden Menschen einfach hinweg. Sie steigt über sie dahin. Du musst für sie beten. Und Bruder Moore begab sich dorthin. Ich sagte zu ihm, bete du für sie. Und dann kam eine Vision, dass dieses kleine Kind auferstehen wird. Wir können diese Dinge nicht sagen, es sei denn, sie sind authentisch. Und ich sah diese Mutter und ich sah das Kind und wie sie aufschrie und das Kind gesund war. Diese Mutter kam näher und sie rief immer, Padre, Padre. Sie war ja Mexikanerin, sprach Spanisch und sie war vollkommen durchnässt. Und dann hab ich meine Hände auf dieses Kind gelegt und kurz gebeten und diese Bibel, die geöffnet vor mir liegt, Gott weiß, es ist die Wahrheit. Das Kind hat einen Schrei ausgestoßen und war zurückgebracht von den Toten auf der Stelle. Und dann an dem folgenden Abend, als ich dorthin kam, war es, als sei alles Volk zusammengeströmt. Und die Plattform, die fast so groß war wie dieser Saal, war vollgelegt mit Mänteln, mit Taschentüchern, mit Hüten und Mützen, mit allem. Und Menschen wollten, dass der Segen Gottes über alles komme, und dann wollten sie es mitnehmen, weil sie selber ja nicht nach vorne kommen konnten. Und der Übersetzer sprach, es war jetzt ein Blinder, der ebenfalls kam, und er sagte immer wieder, wo ist der Mann, der für die Kranken betet, bin ich ihm schon nahe? Er konnte ja nicht sehen. Und dann sprach ich ihn an, und ich dachte in dem Augenblick über etwas nach. Für euch ist jetzt etwas hier. Ihr wisst auch, Brüder, die ihr am Worte dient, ob eure Zuhörerschaft euch liebt oder nicht, und ob ihr sie liebt oder nicht. Liebe kann nicht nur gemacht werden, sie muss da sein. Ein Feuer kann nicht einfach gemalt werden, es muss Hitze in sich haben. Kann sich ein Frierender an einem Bild, das Feuer darstellt, wärmen? Nein, es muss real da sein. Ich ging näher zu diesem Manne, habe meine Schulter an seine getan, überlegte, ob mein Anzug, mein Mantel ihm passen würde. Er war barfuß, hatte keine Schuhe, seine Füße waren und ich dachte, dieser arme Mann hatte vielleicht in seinem Leben nicht eine richtige Mahlzeit zu sich genommen. Sie sind dort zu arm. Ein Maurer bekommt dort 8 Pesos am Tage, und er muss die Stunde, und er muss 4 Tage schwer arbeiten, um ein einfaches Paar Schuhe kaufen zu können. Und dann haben sie noch 7, 8, 9 oder mehr Kinder. Und dann noch zu all diesem ist er im Natürlichen. Der Teufel hat ihn noch geblendet, diesen armen Mann noch blind gemacht. Oh, wie grausam war das! Und ich begann, in sein Leiden hineinzukommen. Es war die Liebe, das Mitgefühl, das ich empfand. Und er kam, und dann hat er seinen Kopf auf meine Schulter gelehnt. Oh, ich sagte, barmherziger Gott, bitte hilf diesem alten blinden Papa. Ich dachte, wenn mein Vater noch leben würde, wäre er etwa in diesem Alter gewesen. Und er hat immer wieder gesagt, Gloria Dios. Und was war's? Auf der Stelle wurde er sehend. Was war es? Ich bin in sein Leiden hineingegangen, bin hineingenommen worden. Ich sage euch, wann der Erfolg beim Gebet für die Kranken ist, wenn ich mich in ihre Lage versetzen, mit ihnen fühlen, ihre Schwachheiten mittragen kann und dann in der göttlichen Liebe für sie bete, ist der Glaube wirksam. Ihr müsst für einen Menschen empfinden, ihr müsst mit ihm fühlen, ehe ihr ihm helfen könnt. Ihr müsst in eine Tiefe hineinkommen, in diese Liebe Gottes, die sich dann offenbart. Ich werde euch etwas sagen, und ihr mögt mich danach als Fanatiker klassifizieren. Und trotzdem werde ich es euch sagen, vieles ist geschehen. Kurz gesagt, mein ganzer Dienst ist um dieses eine herum, um die Liebe, um das tiefe Mitgefühl. Ich war ja ein Wildwächter im Staate Indiana, während ich schon noch in der Baptistengemeinde als Prediger diente. Und eines Tages überquerte ich ein Feld, und ich war auf dem Wege, um für einen Freund zu beten, der krank war. Und ich habe ja immer eine Pistole bei mir, aber ich habe sie zurückgelassen und begab mich jetzt über dieses Feld hin zum Gebet für diesen Bruder. Und ich war ungefähr 200 Meter vom Zaun entfernt, als plötzlich aus dem Gestrüpp ein Stier aufsprang und auf mich zukam. Und vor einigen Monaten hatte er einen Mann getötet, und er war ein ganz bekannter Stier, ein Zuchtstier. Und ich hatte ganz vergessen, dass er auf dem Felde ist, und etwa 30 Meter vor mir erhob er sich. Und ihr wisst ja, wie diese bösartigen Tiere sind. Und während er sich erhob, natürlich habe ich zuerst nach der Pistole gereicht, und sie war nicht da. Und ich bin froh, dass sie nicht da war. Denn ich war ja unterwegs, um zu beten. Und ich reichte trotzdem herunter nach dem Gewehr. Es war nicht da, nach der Pistole. Und es war nur Gestrüpp, keine hohen Bäume. Und das Vieh lag dort und auch dieser Stier. Und ich konnte ihn nicht sehen. Ganz gleich, wohin ich mich gewandt hätte, er hätte mich gepackt. Es war tot. Und dann dachte ich an meinen Herrn. Und ich sagte, ich bin kein Feigling gewesen in meinem Leben und habe anderen gesagt, dass sie brav sein sollen und standhaft in Not lagen. Und ich sagte, Herr, ich habe dir vertraut. Und ich sage euch, als das so in meinen Gedanken war, bitte nehmt das nicht als anstößig hin, aber es geschah etwas. Oh, ich wünschte, es würde jetzt geschehen. Immer in diesen Lagen und bei solchen Fällen geschieht etwas. Anstatt diesen Stier zu hassen, war etwas, das ich mit ihm fühlte. Ich liebte ihn. Und ich habe mich nicht mehr gefürchtet, wie jetzt hier, während ich vor meinen Brüdern stehe. Alle Furcht hatte mich verlassen. Und ich sprach, du armes Geschöpf Gottes, ich bin auf deinem Territorium, du bist ein Tier, du hast keine Seele, du weißt nur, dass du dein Territorium zu verteidigen hast. Und ich sagte zu diesem Tier oder Stier diese Worte, o Geschöpf Gottes, ich bin ein Knecht Gottes und ich bin auf meinem Wege, für einen kranken Bruder zu beten. Es tut mir leid, dich aufgescheucht zu haben, aber im Namen Jesu Christi werfe dich nieder. Und er kam mit voller Wucht auf mich zu. Unterwegs hat er sein Geweih in den Erdboden getan und den Staub nach oben geworfen. Und er kam auf mich zu in solch einer Wucht, wie er es nur konnte. Und ich stand da und ich habe mich nicht gefürchtet. Und als er etwa 5 Fuß von mir entfernt war, hat er plötzlich seine Füße erhoben und sein Geweih sich runtergetan und blieb vor mir stehen, wandte sich um und ging zurück und legte sich hin. Und ich bin wieder 5 Fuß an ihm vorbeigegangen, ohne dass er sich gerührt hätte. Jesus Christus, der Sohn Gottes, hat seine Liebe geoffenbart. Er tut sie kund. Seht, diese Liebe muss sich offenbaren. Nun, ihr sagt, Bruder Brennen, ich hatte viel Vertrauen zu dir, aber wie steht's mit dieser Geschichte, die du erzählt hast? Wir alle werden am Tage des Gerichtes antworten. Derselbe Gott, der den Löwenrachen in den Tagen Daniels stopfen konnte, kann jetzt einen Stier beruhigen. Ich weiß nicht, aber meine Frau, die hat immer wieder gesagt, hör mal, du kannst doch nicht ohne Hemd das Gras mähen. Und ihr wisst ja, wie es ist. Man muss ja auch den Rasen mähen, aber Leute kamen immer wieder zum Gebet. Ich habe dann mein Hemd ausgezogen, habe gemäht, wenn ich gerufen wurde, angezogen und habe dann für die Kranken gebetet, ging wieder zurück, mähte weiter und wieder hatte ich mein Hemd heruntergezogen. Ihr habt hier solch ein heißes Wetter nicht, wie wir es in Ohio direkt am Fluss haben. Und ich habe jetzt ganz schnell gemäht, weil ich meinte, es könnte wieder jemand kommen und ließ unbeachtet und hatte ganz vergessen, dass dort in der Ecke ein Hornissennest ist. Und ich habe voll hineingemäht in das Hornissennest. Und Freunde, Gott ist mein Richter. In einem Moment war ich von Hornissen total umschwärmt. Und jeder weiß, was eine Hornisse bedeutet. Sie können euch töten. Eine Hornisse kann dafür sorgen, dass ihr euch niederlegen müsst. Und ich stand da. Und wieder geschah etwas. Ich weiß nicht, was es ist. Es geschah. Es geschieht. Es ist Liebe. Anstatt zu hassen, habe ich gedacht, armen Geschöpfe Gottes, ich habe doch nichts gegen euch. Das ist euer Heim. Ich habe euch aufgescheucht. Das hört sich kindisch an. Aber wisst ihr, wir versuchen, erwachsen zu sein, wo wir kindlich sein sollten. Seht, oh, wir meinen, so intelligent zu sein. Und lasst unsere Intelligenz mal einmal mit der Liebe und Gnade Gottes messen. Seht, und diese Hornissen um mich herum. Und ich fürchtete mich gar nicht. Ich sagte, kleinen Geschöpfe, geht zurück in euer Nest. Ich werde euch nicht wieder wehtun. Und so wahr Gott lebt. Diese Hornissen flogen noch 2-3 Mal um mich herum und begaben sich zurück in das Nest. Das ist die Wahrheit, so gewiss ich hier stehe. Ich möchte etwas tun, so der Herr will, und ihn um etwas bitten. Und ich sagte Billy, dass er keine Gebetskarten austeilen sollte. Und zwar tun wir es gewöhnlich. Ich werde diejenigen bitten, die schon Gebetskarten hatten. Ich werde den himmlischen Vater bitten, so wir Gnade vor ihm gefunden haben, dass er über diese Versammlung jetzt kommt und die Kranken heilt, ohne dass ihr nach vorne in die Gebetsreihe kommen müsst. Ich werde ihn bitten, um seine Barmherzigkeit willen, um seines Wortes willen, um seine Liebe willen. Ich habe alles getan, was ich wusste zu tun. Und dann bitte ich euch, zum Altar zu kommen und zu beten. Seid andächtig, betet und schaut hierher. Wenn Christus, der Herr, wenn er, der unsere Versöhnung geworden ist, gegenwärtig ist, wird er sein Wort bestätigen. Er ist jetzt hoher Priester, der Mitgefühl hat mit unseren Schwachheiten. Er kann berührt werden. Eine Frau berührte ihn damals. Er schaute über die Versammlung und er sagte ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Die Bibel sagt, er ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Damals war es das Zeichen des Messias vor den Juden und den Samaritern, aber nicht vor den Heiden. Das war das Siegel seiner Messiaswürde. Nun, gebt mir bitte eure ungeteilte Aufmerksamkeit. Glaubt alle, schaut alle her, glaubet, schaut auf zu Christus und sagt, Herr Jesus, ich bin in Not. Wir haben ja einen schrecklichen Tag. Der eine sagt, dies ist richtig, der andere, das ist richtig. Das müsst ihr tun. Niemand weiß mehr, wo noch hingegangen werden soll. Amerikaner und Kanadier sind die verwirrtesten Leute, die es gibt. Die schlimmste Verwirrung, die es gibt, ist hier. Und wenn Missionare notwendig sind, dann nicht in Afrika, sondern auf dem nordamerikanischen Kontinent. Ich bin sicher, dass Bruder Toms aus Südafrika das bestätigen kann. Was denkst du darüber, Bruder? Wenn Missionare benötigt werden, dann hier. Ich sage das nicht, um euch herabzuwürdigen. Nein, ihr wisst aber, dass ein geschulter Heide schwieriger zu behandeln ist wie ein ungeschulter. Seht, der eine ist klug und selbstsicher und so weiter. Mit ihm könnt ihr nichts, aber wer weiß, dass er nichts weiß, mit dem könnt ihr sprechen und er wird Christus erkennen. Seht, Zehntausende, ja, ist es schon geschehen. Zehntausende Male. Ich spüre, dass der Heilige Geist hier ist. Gott ist immer hier. Aber jetzt ist seine Gegenwart hier. Ich schaue über die Versammlung. Ich habe ja gepredigt. Und wenn der Heilige Geist jetzt kommt und von der Plattform aus dasselbe tut, was er damals getan, als er auf Erden wandelte, werdet ihr dann glauben, überall in der ganzen Versammlung. Seid andächtig, bleibt stille sitzen. Ich möchte jetzt auf diese Seite schauen und ihr wisst ja, ich kann es selber nicht machen. Wenn meine eigene Mutter hier wäre und fragen, Billy, was ist mit mir? Ich habe dich doch genährt, ich habe dich gekleidet und zwar, Liebling, was ist mit mir? Ich wüsste es nicht. Gott müsste es mir sagen, auch für meine Mutter. Ich kann nicht über die Sache verfügen. Nein, es ist die Gnade Gottes. Viele von euch sind krank. Und Gott will euch heilen. Er hat es schon getan. Er möchte nur, dass ihr Glauben habt, dass es schon geschehen ist. Lasst uns jetzt zu ihm aufschauen. Leute, sagt einfach, Herr, Gott, sei mir gnädig. Und ihr fragt, was siehst du, wie tust du es? Ich kann es nicht, noch nicht erklären und nicht tun. Nein, aber der Geist, den ihr auf dem Licht, auf dem Bild seht, als das Licht, denkt daran, wenn dies meine letzte Predigt wäre, es ist wahr. Die Bibel sagt, dass es wahr ist. Mein Dienst beweist es. Und die wissenschaftliche Welt hat es bewiesen. Da sind die drei Zeugen. Möge Gott uns drei Zeugen geben. Heute Abend mindestens drei, an denen es geschieht. Betet, seid andächtig, wo immer ihr im Gebäude sein mögt, auch weit hinten. Ihr wisst ja, es sind verschiedene Geister und jeder hat ja einen Geist oder ist ein Geist und andernfalls wärt ihr gar nicht hier. Nun, ich hoffe, dass die Versammlung jetzt bitte dorthin schaut. Direkt dort. Hier zwischen mir und wo die Stufen dort heruntergehen. Seht ihr dort das Licht, wie es zirkuliert? Seht ihr es dort? Das ist dasselbe Licht, das ihr auf dem Bild seht. Gerade jetzt ist es erschienen. Und ich sage, in dessen Gegenwart, vor der Bibel, vor dem Schöpfer, Himmels und der Erde. Ich glaube, es ist dasselbe Licht, die Feuersäule, die das Volk Israel leitete. Ich glaube, dass die Feuersäule Fleisch wurde und uns wohnte als Sohn Gottes, Jesus Christus. Ich glaube, dass Jesus Christus auf Erden sagte, ich komme von Gott und kehre zu Gott zurück. Und ich glaube, als er zurückkehrte, ist er in dasselbe Licht zurückgekehrt, das das Volk Israel leitete. Als dasselbe Licht erschien er dem Saulus auf dem Wege nach Damaskus und sprach zu ihm, die anderen sahen das Licht nicht. Ich weiß nicht, könnt ihr es sehen? Wer kann es sehen? Ich sehe es. Es ist dasselbe Licht, das damals zu Petrus, dem Apostel, in das Gefängnis kam. Die Türen taten sich auf und er ging hinaus. Ich glaube, dass der allmächtige Gott, der Schöpfer Himmels und der Erde ist und Jesus Christus sein eingeborener Sohn, der jetzt gegenwärtig ist. Er antwortet Gebet, und zwar eine Frau. Über diese blonden Frau hier, und dahinter sitzt eine dunkelhaarige Frau. Sie hat ein Nervenleiden. Wenn du bitte herschauen möchtest, mit aller Aufmerksamkeit, die kleine Frau, die dort hinter dem Mann hervorschaut, du hast ein Nervenleiden. Du schwarzhaarige Frau dort, neben dir sitzt ein Mann. Und der Mann hat ein Rückgratleiden. Hast du eine Gebetskarte? Nein. Du brauchst auch keine. Ihr seid Mann und Frau. Das stimmt. Wenn das wahr ist, hebt eure Hand. Danke. Ich kenne euch nicht, habe euch nie gesehen, aber es ist wahr. Amen. Ihr seid beide geheilt. Jesus Christus hat euch gesund gemacht. O Gott, gib uns noch einen. Hier ist ein Mann, direkt hinter Ihnen. Er schaut mich an. Er hat ein Gallenblasenleiden. Dein Name ist Clarence. Und du bist nicht von hier. Du bist aus dem Ort genannt Grand Prairie. Dein Gallenblasenleiden ist vorüber. Du kannst gesund nach Hause gehen. Ihr sagt, Bruder Branham, du hast den Namen des Mannes genannt. Hat nicht Jesus Christus in seinem Fleischesleibe Simon gesagt, der Name ist Simon, und der Name deines Vaters ist Jonas? Hat er nicht die Dinge getan damals? Er ist heute noch derselbe. Amen. Ich weiß nicht, was ihr darüber glaubt. Für mich ist der Heilige Geist hier. Was denkst du, Herr, der du hier sitzt? Glaubst du? Du leidest an einem Hautleiden. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Glaubst du daran? Sobald ich das sagte, hat der Mann, der dort das Kind auf dem Arm hält, sich angesprochen gefühlt. Das Kind hat dieselbe Krankheit. Lege deine Hand bitte auf das Kind. Herr Jesus Christus, heile sie beide jetzt im Namen Jesu Christi. Amen. Ich fordere euch auf zu glauben. Hier, da hängt das Licht über der Frau. Sie hat hohen Blutdruck. Bitte stehe auf. Ihr Name ist Frau Fishbrook. Du bist aus dieser Stadt. Du wohnst auf der 105. Straße. Deine Hausnummer ist 1304. Wenn das stimmt, hebe deine Hand. Dankeschön. Geh nach Hause, du bist gesund. Jesus Christus hat dich geheilt. Ich fordere euch auf zu glauben im Namen Jesu Christi. Oh, schaut auf zu ihm, glaubet und lebet. Seid andächtig. Vielleicht jetzt hier. Habt Glauben, vertraut. Bei Gott ist kein Ansehen der Person. Was ist mit dir, dem grauhaarigen Mann hier? Glaubst du, dass Gott dein Rheuma heilen wird? Wenn du es tust, hebe deine Hand, erhebe dich bitte, steh auf. Dankeschön. Gut, du kannst nach Hause gehen, dein Glaube hat dich geheilt. Da sitzt eine Frau, sie schaut jetzt hierher, auch sie hat Rheuma und ein Rückenleiden. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Wenn du es von Herzen glaubst, kannst du es haben. Du kannst nach Hause gehen und gesund sein. Bitte reagiert schnell. Die Frau hat ihre Heilung verpasst. Ja. Du hast ein Herzleiden, die Frau hier in der vorderen Reihe. Frau Farr, glaubst du, dass Gott dich gesund machen wird? Der Vater hat Geistesprobleme. Du kommst nicht aus dieser Stadt. Du kommst aus den Staaten. Du kommst aus einer bergigen Gegend. Aus Pennsylvania. Die Stadt heißt Warren. Aus Pennsylvania. Du bist, ihr seid beide geheilt. Jesus Christus hat euch geheilt. Glaubt ihr an den Herrn? Gewiss tut ihr es. Glaubt ihr, dass seine Gegenwart hier ist? Dann möchte ich, dass jeder Mann, jede Frau, alle, die ihr zurückgewichen, zurückgerutscht seid, ich bitte euch um eins. Schenkt mir eure Aufmerksamkeit, ihr, die eure Hände erhoben habt, um euer Leben dem Herrn zu weihen. Kommt doch dann jetzt nach vorne, ehe wir das Schlussgebet haben. In der Zwischenzeit singen wir das Lied, es ist ein Born gefüllt mit Blut. In der Gegenwart Jesu Christi, kommt doch jetzt bitte nach vorne. Wollt ihr nicht kommen?
There is a fountain filled with blood from Emmanuel's name. And there's one beneath the blood.
Kommt, Sünder, Freunde, zurückgefallene, laue, kommt alle. Ihr bekommt jetzt diese Gelegenheit. Der Herr Jesus nimmt doch alle Flecken von euch. Ich weiß, wovon ich spreche. Er würde mich diese Dinge nicht tun lassen. Aber dadurch beweist er, dass er hier ist. Wollt ihr eure Schuld verlieren? Kommt doch bitte. Was ist mit euch Kanadiern? Was ist? Es ist gut, konservativ zu sein, aber seid doch nicht zu steif. Ihr werdet den Geist Gottes betrüben und dann keine Erweckung mehr bekommen. Höret auf mich, ich spreche im Namen des Herrn. Streift alles, was stur und steif ist, von euch ab. Ihr wisst, dass ihr der Buße bedürft. Ich spreche im Namen Jesu Christi. Ich warne euch, dass ihr euer Herzen Gott öffnet. Denn ihr solltet beim Altar sein heute. Ich spreche in seinem Namen. Und die ihr kommen solltet, ihr wisst es. Ihr seid noch steif, aber die Stunde ist jetzt da. Aber dann wird die Zeit kommen, wo ihr nicht mehr finden werdet, was euch jetzt angeboten wird. So spricht der Herr. Bitte kommt zum Altar. Schämt euch. Der Heilige Geist kommt, tut all diese Dinge in unserer Mitte. Und ihr sitzt da, als wärt ihr angefroren. Steht von eurem Sitz auf und kommt, oder ihr kommt um. Ich weiß nicht, warum ich es sage. Etwas spricht in mir und ich soll euch die Warnung geben. Und vielleicht ist es die letzte. Tut Buße, ganz gleich wohin ihr gehört, wer ihr seid. Wenn die Liebe Gottes nicht in eurem Herzen ist, seid ihr Sünder und auf dem Wege zur Hölle. Das ist so, spricht der Geist. Es sind so viele andere Geister hier, aber der Geist Gottes spricht jetzt zu euch. Und ich rede im Namen des Herrn. Kommt zum Altar. Tut Buße. Beugt euch vor dem Herrn. Und das versäumt nicht diesen Augenblick. Denn es wird zu spät sein. Und die Verdammnis euch treffen. So spricht der Geist Gottes heute in eurer Mitte. Ich konnte nur sagen, Gott weiß, ich hätte es nie gesagt. Etwas hat mich erfasst. Und es hieß, sage, sprich es aus. Wir singen noch einen Vers. Und dann sollte jeder kommen. Und zwar jetzt. Er spricht zu euren Herzen und ihr wisst es. Wenn etwas da ist, das dieses Land benötigt, ist doch, um alles, was um euch herum ist, niederzubrechen, darüber hinwegzugehen, kommen. Ihr seid so steif geworden. Ihr braucht eine Buße von Herzen und ein altertümliches Erlebnis der Liebe Gottes. Und meine Stimme wird euch verfolgen, solange ihr lebt. Es ist wahr. Ich spreche im Namen Jesu Christi. Amen.
Fountain filled with blood, drawn from Emmanuel's name. And if,
let me say another thing.
Lass mich noch etwas anderes sagen. Wenn ihr etwas gegen irgendjemand habt, so macht es unverzüglich in Ordnung. Es wird dunkel in diesem Raum. Mein Geist wird nicht immer mit dem Menschen rechten. Ich glaube, ich wäre aufgestanden und wäre gekommen. Wenn mein Herz nicht glüht in der Liebe Gottes, wäre ich zum Altar gekommen.
Freunde, wenn der Allmächtige Gott durch mich gesprochen hat, ich habe dieses in Jahren nicht geschehen sehen. Ich hatte kein solches Gefühl jemals, wie ich es jetzt habe. Ich habe gesehen, wie die Dunkelheit in diesen Raum hineinkommt. Es war nicht mein Wort und nicht mein Wille. Gott weiß, es ist die Wahrheit. Etwas ist verkehrt. Denkt daran, höret, Freunde, ich bin kein Kompromissmacher. Ich bin keine Person, die kommt, um mit jedem den Mantel zu tragen. Und der Herr hat mich gesandt, Gott bestätigt, dass ich die Wahrheit sage. Und ihr seid so kirchlich geworden, dass Christus draußen ist. Die Leute gehen nur zur Kirche, zur Gemeinde. Und eure Hirten sind hier. Die werden doch nicht über euch lachen. Nein, ihr seid den Hirten doch mehr, wie ihr es ahnen könnt. Oh, wenn ihr doch erkennt, dass ihr verkehrt seid, kommt doch zum Herrn. Ich werde jetzt auch die Hirten bitten, dass sie kommen mit der gesamten Versammlung und dass wir gemeinsam beten, Missionare, wer sie sein mögen. Kommt bitte alle und lasst uns alle hier vor dem Altar beten. Wir wollen uns hier als Gruppe von Menschen hinstellen. Oh, große Dinge sollten geschehen. Die Blinden sollten schon sehen, die Lahmen gehen, die Krüppel geheilt werden. Aus den Rollstühlen sollten sie aufstehen. Es schämt euch. Etwas ist verkehrt. Alles muss aufgeräumt werden. Gott will eine Erweckung schicken. Er will sich offenbaren. Er will sich kundtun. Er ist hier. Seht, der Feind möchte die Erweckung verhindern. Denkt nicht an mich. Nein, nicht ich bin es. Gott sandte mich hierher zu einem Zweck, dass eine Erweckung kommen soll. Ihr werdet schuldig sein. Ihr werdet hin und her gehen. Ihr werdet suchen. Und nur weil ich nichts um Denominationen gebe, deshalb meint ihr, nicht reagieren zu müssen. Kommt jetzt. Jeder. Alle Methodisten, Baptisten, wer seid Katholiken, wer ihr seid, kommt alle. Wir bitten euch zu kommen. Der Stachel des Todes ist herausgenommen worden. Aber jeder ohne Christus wird sterben. Gewiss spreche ich das Wort Gottes. Kein Mensch kann den Finger auf etwas legen, das nicht Gottes Wort gewesen wäre. Es ist sein Wort. Kranke liegen hier, schämt euch. Wir brauchen eine Erweckung, eine Erschütterung. Oh, brecht doch all diese kleinen Zäune herunter. Es nicht ich bin hier. Gott ist hier. Er hat geredet. Er bietet euch seine Gnade an. Und er kennt eure Herzen. Und er sagte mir, das euch zu sagen. Euer Blut ist nicht an meinen Händen am Tage des Gerichts. Gott ist hier. Amen. Es beweist, das ist die Salbung des Heiligen Geistes. Oh, Freunde, ihr wisst, was ihr braucht. Zusammenkommen mit Gott, in Ordnung zu sein. Alle, die ihr noch betet, alle, die ihr Interesse habt, ihr mit Gott in Ordnung sein möchtet, steht auf und kommt und lasst uns gemeinsam beten. Möchtet ihr noch mal einen Pfingsttag sehen? Es liegt an euch. Der Geber des Pfingsten ist hier, der Heilige Geist. Sünder, tut Buße. Und Zurückgefallene, kommt mit Gott in Ordnung. Hebt eure Hände zu Gott und betet. Betet zu Gott und sagt, Herr, vergib mir. Sei mir gnädig. Hilf mir. Herr, sende eine Erweckung. Erfasse mich. Berühre mich. Nun, der Teufel muss weichen. Er ist entlarvt worden. Wir widerstehen ihm. Die gesamte Macht Satans weiche von dieser Versammlung im Namen Jesu Christi. Möge der Heilige Geist herabkommen, jedes Herz erfassen. Möge die erleuchtende Kraft Gottes hier offenbar werden und alle mit dem Feuer Gottes angezündet werden. Mögen wir alle wie eine Flamme des Feuers sein. Nimm alles weg. Mach uns völlig rein. Ganz weiß. Halleluja. Gepriesen sei der Name des Herrn. Halleluja. Gepriesen sei der Name des Herrn. Wir erheben unsere Hände. Wir preisen Jesus. Und wir sagen, danke. Danke, Herr Jesus. Du hast mich befreit. Du hast mich erlöst. Du hast mich geheilt. Halleluja. 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 Halleluja.